Hallo und herzlich willkommen an den Empfangsgeräten. Hier ist der Podcast zum Medienpraxis-Blog, dem Blog, wo es um Journalismus, um Medienarbeit und um den Alltag in den Redaktionen geht. Ich bin Heiko Kunzmann, freier Journalist aus Leipzig und heute wollen wir mal übers Klima reden. Ich weiß ja nicht, wie es dir und wie es euch so geht. Also ich merke immer wieder, naja, Bio und Chemie, das waren nie so meine Lieblingsfächer. Und wenn man diese Bereiche Klima, Nachhaltigkeit, Umwelt abdecken muss als Journalistin oder als Journalist, man hat dann oftmals so ein leichtes, unwohles Gefühl, na, habe ich das jetzt alles richtig verstanden? Bin ich jetzt eigentlich mit meinem Wissen noch up to date, was Klimawandel und Ähnliches angeht? Beziehungsweise wo finde ich denn überhaupt als tagesaktuell arbeitender Journalist, wo finde ich denn mal rasch zuverlässige Zahlen und Quellen? Und genau dazu will ich heute Thorsten Schäfer befragen. Er ist Journalismusprofessor an der Hochschule in Darmstadt. Ich bin auf ihn gestoßen durch ein Buch, was er im Februar dieses Jahres herausgebracht hat. Wasserpfade, Streifzüge an heimischen Ufern. Dort folgt er in seiner Heimat in Hessen dem Fluss Modau und zeigt quasi, wie sich Flüsse angesichts des Klimawandels verändern. Und Thorsten hat auch als Journalist viel zu Klimathemen veröffentlicht und geforscht. Und er sucht selbst auch immer nach neuen Wegen, wie man auf sprachlicher Ebene und im Storytelling die Bereiche Klima und Nachhaltigkeit noch packender und sinnlicher und auch vielleicht mit Hilfe neuer Erzählformen dem Publikum noch stärker nahebringen kann. Darum wird es heute in dem Gespräch gehen und natürlich auch darum, wie wichtig Klima zum Beispiel im Lokalen ist. Jetzt aber erstmal Hallo an Thorsten und natürlich will ich erstmal auch ganz gerne wissen, wie bist du denn überhaupt zum Thema Klima und Umwelt gekommen? Wie hat sich dein Interesse dafür entwickelt?
Also Umwelt ist bei mir einfach angelegt von der Kindheit an. Ich war eben sehr viel draußen und habe auch viel Arten gezählt und wollte Förster werden, bin eben so aufgewachsen, habe viel geangelt, also komme dann auch vom Wasser her, vom Wald, habe mich da getummelt und so auch Wissen erworben, Kräuter sammeln, Tiere zählen, Artenkunde, Gewässerkunde. Ich war in Umweltschutzgruppen, war auch bei den Jungsozialisten früher, da haben wir auch hier umweltpolitische Arbeit gemacht in der Gemeinde. Da ist viel Wissen zusammengekommen, aber auch sehr viel Inspiration und auch so eine sehr tiefe Beziehung zur Landschaft, also auch zur Heimat, sage ich auch bewusst so. Und ja, und deswegen hat es dann auch irgendwie über viele Stufen dazu geführt, dass ich jetzt die Professur habe für Journalismus und Textproduktion. Das ist übrigens mein Hauptstrang. Also ich bilde aus, lehre, schreiben, Stilistik, Reportagen, erzählen, Recherche und habe dann eben und verbinde das auch viel mit Umweltjournalismus, Klimajournalismus, wo ich jetzt ja als Journalist selbst seit 20 Jahren ungefähr tätig bin. Weil ich eben neben der Lehre auch, das ist also wirklich der Hauptstrang, aber noch schreibe und auch wieder mehr, ab und zu eine Reportage so übers Jahr, aber eben auch für Fachportale, Magazine und jetzt eben auch Bücher in diesem Genre Nature Writing, also zwischen Reportage, Essay und auch, also poetisch auch, aber auch sehr faktisch, ist ja so ein Literaturgenre, was aber auch sehr journalismusnah ist und ich versuche eben auch so experimentell einige neue Dinge, einige neue Wege zu gehen, auch gerade in der Pandemie, in der Lehre und auch in Formaten. Ja, und habe aber auch dann früh auch angefangen mit den Weiterbildungen, erst zu Europa, also zur EU, habe ich promoviert auch dann, Europajournalismus, war viel in Brüssel, habe dort geschult und meine Abschlussarbeiten über EU-Korrespondenten geschrieben, Korrespondentinnen, wobei da gab es nicht so viele von, und eben auch dann früh so die Kombination aus Umweltthemen und EU-Ansätzen, und das war bei mir echt ein Türöffner. Vielfach, ob jetzt bei der Süddeutschen Zeitung in NRW, für die ich als Reporter gearbeitet habe, und dann gab es eben große Krisen, Entlassungen, auch als Freier hat man vieles verloren, und dann habe ich mich eben irgendwann gefragt, was kannst du denn, wo hast du denn eigentlich Fachwissen, wie kannst du dich spezialisieren, und das war bei mir dann schon in der Tat, dachte ich, ja, du von was hast du eine Ahnung, ja, von Fischen, von Fischerei, von Natur, von Arten, und okay, dann habe ich halt darüber geschrieben, also rückkehrende Tierarten, Ökosysteme, europäische Fischereipolitik, ganz viel. Und da passte immer, bei diesen ganzen Themen ist immer ein großer EU-Anteil drin, den man aber auch medial nicht so sieht. Aber wenn man den sieht, dann kann man tolle Themen schöpfen. Und das war dann bei mir in der Tat eine Schiene, um auch dann als Journalist ein bisschen erfolgreicher zu werden. Bei der Deutschen Welle erst habe ich dann viel über diese Themen geschrieben. Und dann bei Geo über Praktika und so habe ich bei Geo dann genauso angefangen mit Fischereirecherchen, Europa-Ansätzen und bin dann da in die Redaktion gekommen, 4, 5 Jahre internationale Ausgabe, auch vorher für die Deutsche als Freier mit großen Rechercheprojekten zu Klima, zu Naturschutz. Und das sind im Prinzip jetzt so seit 20 Jahren meine Themen als Journalist, aber eben auch als Journalismuslehrer sozusagen. Ja, das ist so in der Kurzfassung die Geschichte.
Auf einer Skala von 1 bis 10, was glaubst du denn, wo liegen die meisten deutschen Journalisten mit ihrem Wissen zum Thema Klima?
Also Klima ist für mich kein Thema, das ist ganz wichtig, da gehe ich immer direkt in die Grätsche, es ist eine Dimension. Weil wenn wir es als Einzelthema verstehen, machen wir schon einen großen Fehler und sortieren es ganz falsch ein. Also Klima ist kein Thema. Klima ist eine Dimension, eine Matrix mit der ethischen Folie der Nachhaltigkeit im Hintergrund und Klima ist allseitig und webt sich in vieles ein und diese Klimabezüge müssen wir jetzt eben auch entdecken. Es ist natürlich auch ein Thema im klassischen journalistischen Sinne, wenn es um Klimakonferenzen geht, um das Klimageschehen, Wettergeschehen, also um die wissenschaftlichen Seiten, die politischen Spezifika von Klimapolitik, dann ist es ein Thema. Aber so können wir den Klimakontext nicht immer auffassen, weil wir ihn dann viel kleiner machen, als er eigentlich ist. Das Fachwissen, deswegen kann man das so gar nicht beantworten. Also wenn es jetzt zu diesem, wie funktioniert das Klimageschehen der Erde, Wetter und Klima, diese geophysikalischen Grundlagen, da ist das Fachwissen sicherlich immer noch erstaunlich gering. Wenngleich es auch, vermute ich, zugenommen hat. Also ich kenne jetzt keine Studie, aber was man eben so in Interviews mitbekommt. Ich habe selbst ja auch ein bisschen geforscht, allerdings mehr zur Berichterstattung selbst, jetzt nicht unbedingt zu dem Recherchewissen, das wäre das ja. Aber ich kann Ableitungen treffen, weil ich einfach in dem Feld ja viel unterwegs bin und auch vernetzt bin, auch mit dem Klimajournalismusnetzwerk Deutschland. Das haben wir jetzt gegründet im Juni gerade und es passiert unglaublich viel in der Szene und das Fachwissen hat sicherlich ein bisschen zugenommen auch. Es gibt sehr viele Portale, sehr viele Bildungsangebote, Bücher. Also es ist überhaupt kein Problem, sich zu informieren. Wir haben kein Wissensproblem. Oder kein Informationsproblem, kein Informationsproblem. Information muss zu Wissen erst noch werden. Aber es ist immer gemessen natürlich an der Allseitigkeit von Klimakontexten. Jetzt ist es immer noch gering. Aber auf einer Skala tue ich mich da echt schwer.
Aber du hast es gerade schon angesprochen. Also es ist ein sehr vielschichtiges Gebiet mit einer sehr großen Dimension. Jetzt mal so ganz banal gefragt und das wird jetzt wahrscheinlich eine lange Antwort. Welche Grundkenntnisse sollten sich denn Journalistinnen und Journalisten unbedingt aneignen, um halt diese Bereiche Klimawandel, Klimaveränderungen, Umwelt, um darüber fachkundig berichten zu können?
Ja, da gibt es tolle kleine Bücher, ob von Bernhard Pötter oder von Mujib Latif zum Klimageschehen oder von Sven Plöger. Das sind kleine, verständliche Bücher, die genau dafür gemacht sind, dass sich Menschen da professionell erstmal eine Grundlage legen. Ja. Sind verständlich geschrieben. Die kann man sich anlesen oder man liest halt viele einzelne Artikel dazu. Also wie funktioniert das Klimageschehen grundlegend? Was sind die Zusammenhänge? Golfstrom? Was sind Kipppunkte? Was sind planetare Grenzen? Also auch gerade diese rein übers Klima hinaus. Also Klima ist ja ein Teil von Nachhaltigkeit. Auch als die Nachhaltigkeit ist ja eher so die ethische Folie dahinter, die normative Wertesphäre. Klima ist dann Klimahandeln, alle Formen von Klimahandeln, also Klimaschutz, Klimaberichterstattung, Klima-PR sind sozusagen in diesem Kontext zu sehen. Und da gibt es natürlich die naturwissenschaftlichen Grundlagen, die man auch so grundlegend braucht, dass man so ein bisschen weiß, wie die grundlegenden Effekte gehen, was der Golfstrom bedeutet, was mit dem Meereis los ist. Und ja, wie man auch so eine Studie grundlegend sich anschauen kann. Und da muss man schauen, eben schon auch natürlich, in welchem Ressort, in welchem Kontext man das behandelt. Wenn man jetzt wirklich in der Wissenschaftsredaktion sitzt, bei der FAZ, für die ich eben ab und zu noch schreibe in den letzten Jahren, dann braucht man dann natürlich schon noch ein bisschen mehr Grundwissen dann über geophysikalische Zusammenhänge und so weiter. Aber wie gesagt, Klima ist eine Dimension. Der eine Kollege, Wolfgang Blau, der bekannte Medienmanager, der jetzt auch ein Klimajournalismusnetzwerk in Oxford gründet, der geht jetzt Sportjournalisten und Journalistinnen an. Ja, und so passiert es gerade, dass es sich gerade sehr aufspannt und von einem Zentrum, von der Themensicht wirklich, von der Peripherie, von der Sicht als Thema ins Zentrum dringt, also wirklich auch viel größer wird. Also dieses dimensionale Lernen passiert so ein bisschen, aber noch nicht genug, das als Kontext, als Dimension zu verstehen. Und aus dieser Themenkonkurrenz zu nehmen, weil da hat es nichts verloren. Und dann braucht man natürlich Recherchequellen, also wissen, was sind wichtige Klimainstitutionen, aber eben nicht nur naturwissenschaftlich oder ökonomisch, auch Klima und Kultur, Klima und Soziales. Wer macht dazu was? Also ich muss meine Recherchequellen aktualisieren. Wenn ich vor Ort arbeite, muss ich mich ganz stark um die Landschaft kümmern, muss wissen, wer sind hier die Akteure, Akteurinnen, die hier mit Klimafolgen zu tun haben werden, weil da warten die besten Geschichten. Und ich muss mich natürlich darum kümmern, wie ich auch Geschichten in dem Kontext erzähle, weil es jetzt nicht so einfach ist, wie jetzt, weiß ich, im Sport oder in der Unterhaltung oder so. Man muss halt ein paar andere Regeln anwenden. Ja, und eben auch Klimapsychologie vor allen Dingen verstehen. Also wie nehmen wir diese Risiken wahr? Wie gehen wir damit um? Also als Publikum auch? Und wo sind da die Fallstricke?
Ja, du hattest gerade schon das Thema Sportjournalismus genannt. Ich glaube, was man selbst so an sich ja auch beobachtet, man ist als Nachrichtenjournalist oftmals in seinen Themen gefangen und man sieht da eben oftmals die Umwelt- oder die Klimadimension nicht. Wie können denn Journalistinnen und Journalisten so eine Art Climate Literacy entwickeln? Also so dieses Gespür dafür, ach, hier bei diesem Thema gibt es auf alle Fälle auch noch einen Klimaaspekt, den ich nicht vernachlässigen darf. Wie kann man dafür seine Sinne schärfen?
Nein, man muss eine grundlegende Aufmerksamkeit dafür entwickeln. Wie macht man das? Man nimmt an Weiterbildungen teil, man vernetzt sich, man steigt in Netzwerke ein, ob jetzt bei uns Klimajournalismus-Netzwerk Deutschland oder bei Korrektiv, die haben jetzt eine große lokale Initiative, oder bei anderen Netzwerk Weitblick, tolles Netzwerk für Nachhaltigkeit und Journalismus. Also man verbindet sich mit anderen, man liest ein Buch, man nimmt an einer Weiterbildung teil, man experimentiert und macht sich ja vielleicht wirklich eine kleine Liste, was man so machen will, und versucht eben diese Klimasicht irgendwie aufzuspannen. Und vor allem muss man eins tun, man muss sich ein bisschen Zeit dafür nehmen. Ja? Also ich habe auch selbst in Nachrichtenredaktionen gearbeitet bei der Deutschen Welle, ich habe für dpa als Freier viel gemacht, ich kenne diesen schnellen Journalismus durchaus. Und auch dann hat man trotzdem, und das ist, glaube ich, auch die Verantwortung, einfach auch die Möglichkeit, kurz mal die Handbremse zu ziehen, und wenn es nur für eine Minute ist, und sich zu fragen, okay, wo ist jetzt hier der Klimakontext? Und dann stelle ich eben neben die klassische wirtschaftliche Sichtweise, was jetzt Veränderung kostet, also was jetzt Klimaschutz kostet, diese Frage, die in den Triellen ja die einzige war, vor der Wahl, unsäglich. Und dann nehme ich halt dazu zum Beispiel, nämlich das, was wir immer vernachlässigen, den wahren Klimakontext und Umweltkontext, dann nehme ich diese 159 Milliarden Euro Klimakosten im Jahr dazu, die wir haben in Deutschland. Ja, und das ist genau, das kann ein Satz sein oder zwei Sätze. Also wer sagt, er hat dafür keine Zeit, wer sagt, es ist alles zu kompliziert, stimmt einfach nicht. Wenn man sich ein bisschen Wissen aneignet, kann man das auch im Nachrichtenjournalismus, kann man das auch machen. Es kann sein, dass man ein Gespräch mit seinem Vorgesetzten führen wird oder führen will, weil man natürlich eine andere Perspektive reinbringt. Aber an der Stelle sind wir. Sechstes Artensterben der Erdgeschichte, neues Erdzeitalter, Anthropozän, Klimakatastrophe. Da gibt es keine Ausreden mehr, wir müssen da auch mutiger sein, neue Wege gehen.
Ja, du hast es gerade schon erwähnt, du hast selbst auch als Nachrichtenjournalist gearbeitet. Ich habe ja als Mensch, der im Tagesaktuellen arbeitet, man hat ja oft das Problem der Zeit. Wo finden wir denn rasch seriöse und gute Quellen, ohne dass wir in einem Wust von Informationen ersticken? Das ist ja oftmals auch das Problem der Informationsgewichtung.
Klar, also erstmal für Journalisten ich habe ja das Projekt Grüner Journalismus an der Hochschule Darmstadt, wo wir auch teilweise Recherchehilfen leisten. Das ist zwar nicht mehr unser Hauptschwerpunkt, aber da haben wir einige Listen mit Experten, Expertinnen, Recherchequellen zu Klima. Dasselbe gibt es dann von klimafakten.de, tolle Website, die viele Hintergründe haben, wie man berichtet, was die Fallstricke sind, Klimamythen. Und dann gibt es natürlich andere, das Climate Service Center, die haben ganz tolle Aufbereitungen, ganz viel zu lokalem Klimajournalismus und Klimaquellen. Es gibt unglaublich viele tolle Webseiten, die sind halt nur kaum bekannt teilweise. Natürlich die üblichen Umweltjournalismusquellen, Umweltbundesamt, UBA, BMU, Bundesministerium für Umwelt, BFN, Bundesamt für Naturschutz, natürlich das PIC, Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung, IASS, das Nachhaltigkeitsinstitut in Potsdam, und natürlich Helmholtz-Forschungszentren, ja, UFZ, Umweltforschungszentrum in Leipzig. Und so kann man jetzt weitermachen. Und vor allen Dingen auch ganz wichtig, Senckenberg in Frankfurt, weil was wir ganz oft vergessen im Klimajournalismus ist immer noch, das automatisch mit der Artenfrage und Biodiversität zu verbinden, weil das ist dort, wo die Klimafolgen stattfinden, vor Ort in unseren Landschaften mit ihren Menschen, und dort über die Natur verstehen wir leider, was passiert, und haben Chancen, Geschichten zu schreiben. Und deswegen ist Klima und Artensterben, Artenschutz ist eine Sache, aber man kann ganz leicht eine Stunde lang irgendwie Klimadebatten hören in Deutschlandfunk oder so, und das Wort Natur, Arten und so weiter fällt kein einziges Mal. Also dieser Kontext, der ist noch nicht verstanden. Es wird gemacht, aber es ist wirklich sehr selten oder zu selten, und ich achte da einfach beruflich drauf. Es ist einfach ja mein Beruf, diese Debatten mir anzuhören und anzusehen und diese öffentlichen Natur- und Umweltdiskurse zu analysieren, und das fällt einfach stark auf, dass wir immer noch dieses Artenthema da nicht genug einspielen.
Kann man denn, wenn man jetzt nochmal beim Tagesaktuellen bleibt, kann man denn mit den üblichen Nachrichtenwerten und Faktoren, die wir ja im Journalismus so für uns entwickelt haben, für die Berichterstattung, kann man denn diesem Thema da überhaupt noch begegnen?
Genau, es gibt eine Kritik an Nachrichtenfaktoren. Wir lehren die auch zwar, ich auch, aber wir bereiten dann gleichzeitig auf. Wir fügen hinzu, dass es eine Kritik dazu gibt und dass sie erweitert werden müssen um mindestens eine Frage. Also wir haben zwei grundlegende Sachen. Das eine sind ja die W-Fragen. Wer, wo, wie, wann, was, warum? Vielleicht noch woher? Also woher kommt die Quelle, die Information? Und jetzt kommt der konstruktive Ansatz dazu, konstruktiver Journalismus. Wohin? Und das ist ganz wichtig, diese Reform einzuführen. Was passiert in der Zukunft? Also was ist mit der Erde? Was ist mit der Gesellschaft? Wie ist die Entwicklung? Wohin wird es der nachhaltigen Entwicklung gerecht in allen Ressorts? Als grundlegende Frage, ist es tragfähig? Und das heißt dann eben auch dann mehr über Handlungsmöglichkeiten zu berichten, Ideen, Erfolge, Lösungsansätze, aber natürlich kritisch, ob die auch funktionieren, ob die was taugen und nicht nur irgendwelche Greenwashing-Versprechen sind. Aber dieses Wohin brauchen wir dringend in der Klimaberichterstattung, weil wir sonst auch gesellschaftlich in der Selbstverständigung, in der Wahrnehmung der Welt und das, was passiert, auch nicht weiterkommen. Ohne dieses Wohin lernen wir nicht, was möglich ist und was überhaupt passiert. Und in den Nachrichtenfaktoren bildet sich das nicht genug ab. Die könnten wirklich mal reformiert werden. Da geht es viel um Negativität, um Schaden und so. Wobei es geht auch, eine heißt ja auch Überraschung und eine heißt auch Erfolg. Also es sind schon ein paar Ansätze drin. Aber wir haben eben an der TU Dortmund das Projekt Mediendoktor Umwelt über lange Zeit gehabt, auch immer noch. Ich glaube, gerade wird es reformiert. Und da sind 13 Qualitätskriterien drin für Umweltjournalismus. Die sind auch vielfach erprobt. Und da ist auch ein Kriterium drin von den 13. Das heißt Kontext und ein anderes heißt auch sozusagen Lösungen. Und die beiden Schienen sind ganz wichtig, weil dort werden die größten Versäumnisse zu finden sein und wurde empirisch auch bestätigt. Die Klimaberichterstattung, Umweltberichterstattung hat oft, das ist auch zeitlich bedingt, aber auch durch Wissensmängel, einen zu kleinen Kontext, also eine zu enge Perspektive, eine Nadelöhrperspektive und vergisst den Kontext, zum Beispiel zum Artensterben. Und es ist teilweise wirklich dann auch zu negativ, also katastrophenorientiert, oder vergisst einfach, dass es Lösungen gibt, Ideen, Erfolge, die nicht mit recherchiert werden, die ja nicht von Journalisten selbst kommen, Journalistinnen, sondern von Quellen, von Experten, Expertinnen. Insofern geht es auch, ist unser Auftrag, und es geht grundlegend darum, natürlich die Katastrophe wahrzunehmen und kritisch zu sein und ein Frühwarnsystem zu sein und natürlich den kritischen Journalismus zu betreiben, der aber nicht nur einseitig nur Angst verbreitet, indem er halt nur die Katastrophe sieht, sondern sozusagen als Dialektik, als eine Brücke eben auch das anspricht, was getan werden kann. Und das ist dann ein kritisch-konstruktiver Journalismus und der ist wirklich die Antwort.
Ja, dafür braucht man natürlich viel, viel mehr Zeit als für den normalen Nachrichtenartikel, glaube ich. Und wenn wir jetzt mal auch auf die journalistische oder auch wenn wir jetzt auch mal auf die Medien in Deutschland schauen, vieles bei uns sind ja lokale Medien, Lokalzeitungen. Wie siehst du da überhaupt das Potenzial? Also haben denn dort die freien Mitarbeiter, die Redakteure genügend Zeit, um über diese Dinge ausführlich sich zu informieren und zu berichten?
Wenn sie wollen, haben sie Lücken und können die nutzen. Ich meine, jede Redaktion ist auch noch ein bisschen anders aufgestellt, aber ich habe jetzt einige Seminare auch wieder gegeben, selbst in den letzten 2 Jahren, und habe einige Lokaljournalistinnen, Journalisten getroffen, die tolle Sachen machen. Und jetzt gibt es auch, wie gesagt, von Korrektiv gibt es jetzt ein eigenes Lokalnetzwerk zu Klima. Von unserer Gruppe, Klimajournalismusnetzwerk Deutschland, gibt es jetzt ab morgen um 17 Uhr ist die erste lokale Runde zu Klima. Und es gibt tolle Ansätze. Und ich finde mittlerweile die Ausrede, ich habe keine Zeit, finde ich irgendwie, also es ist erklärlich, aber manchmal kommt es auch als Ausrede rüber, weil man hat natürlich in der Tat keine Zeit für die ganz großen Sachen. Aber wie gesagt, hinzuzufügen, was Umweltschaden kostet, kann 2 Sätze sein. Und man muss sich dann natürlich die Zeit organisieren für Weiterbildung, um da überhaupt erstmal drauf zu kommen. Und da ist man schon selbst auch gefragt, natürlich die Leitungsebenen viel mehr, weil wir haben im Journalismus viel Zeit verloren. Die Zeit muss zurückgeholt werden in irgendeiner Weise, weil erst dann ist Recherche möglich, Weiterbildung, Kreativität, ein Stück weit sich rausnehmen, um wieder anders reinzukommen. Das braucht alles Zeit, deswegen ist Zeit der Hauptkontext, um diese Prozesse, über die wir jetzt hier reden, einzuleiten. Aber es muss nicht immer auch ganz viel Zeit sein, wenn es darum geht, zum Beispiel hinzuzufügen, was das Artensterben oder die Klimafolgen kosten. Das sind 2 Sätze und macht den Artikel dann doch anders. Und vor Ort liegen natürlich die meisten klimabezogenen Themen im Lokalen und unsere Aufmerksamkeit gesellschaftlich generell in der Debatte überhaupt, aber dann auch im Journalismus natürlich, folgt schon und wird noch mehr folgen, den Klimafolgen. Also unsere Aufmerksamkeit wird immer mehr räumlicher, lokaler, ortsbezogener werden. Die Berichterstattung wird viel mehr so werden in den nächsten Jahrzehnten, weil wir natürlich viel mehr mit der Landschaft und den extremen Folgen zu tun haben werden und auch mit der Frage, wie wir damit sozial und wirtschaftlich umgehen, was wir jetzt in den letzten 3-4 Jahren gesehen haben mit der Ahr, mit der Erft, sterbende Wälder, Wassermangel auf Feldern und so, das ist erst der Anfang. Aber das heißt auch nicht, dass das alles nur eine Bedrohung ist. Wenn man halt über das Wohin spricht, über die Möglichkeiten, kann man daraus sogar Visionen oder Lebensweisen, Lebensstile machen, die Anpassung bedeuten, aber auch für eine Gesellschaft, die vielleicht auch ein bisschen anders ist.
Ja, du hast gerade schon gesagt, wir werden in den nächsten Jahrzehnten eine Berichterstattung haben in diesem Bereich, die sich dann mehr und mehr auch mit den lokalen Phänomenen beschäftigt. Um als Lokaljournalist so etwas einschätzen zu können, wie wirkt sich der Klimawandel bei mir vor der Haustür aus? Auf welche Informationsquellen sollte ich da setzen? Sollte ich mich mit lokalen Umweltgruppen zusammentun oder welche anderen Quellen gibt es da für mich noch, ohne dass ich, es gibt ja dann von manchen Seiten auch den Vorwurf, da wird der Journalist zum Aktionist und schlägt sich einseitig auf eine Seite. Welche Gruppen oder welche Vernetzungen empfiehlst du da?
Also diese Aktivismusfrage ist natürlich sehr häufig und ich muss sie ständig beantworten, mehrfach die Woche inzwischen, in verschiedenen Kontexten, und da kann man nur sagen, dass es nicht um ein Thema geht, sondern um die Daseinsdimension Klima, Umwelt, Arten, und das bedingt unsere gesamte Wirtschaft, unsere Gesellschaft in Zukunft. Und da kann man sich überhaupt nicht mehr die Frage stellen, ob ich mich demgegenüber neutral verhalten kann, sonst ist ein Kontext, der faktisch wissenschaftlich total auf uns zukommt und alles bestimmt und bestimmen wird. Und zweitens ist es, und das hängt natürlich damit zusammen, ein ethischer Kontext, nämlich der nachhaltigen Entwicklung. Die steht auch im Grundgesetz, in vielen internationalen Verträgen, und wir lernen eben jetzt, ähnlich wie die Werte, die sich aus der freiheitlich-demokratischen Grundordnung ableiten, also demokratiebezogene Normen und Werte, dass wir in so einem Normen- und Wertekontext auch operieren, in allen Berufen eigentlich. Deswegen ist es überhaupt keine Frage sozusagen, wenn man das mal ein bisschen analysiert und mal ein bisschen auch reflektiert, ist es überhaupt keine Frage, ob ich mich für Klima, Umwelt, Nachhaltigkeit engagieren sollte als Journalist in einer weiten Art. Ja, ist überhaupt keine Frage. Natürlich ist es von uns gefordert, geboten, ethisch, universell sozusagen auch. Die Frage ist dann, wie mache ich das? Und dann geht es wirklich auf die konkrete Ebene. Und die kommt in den Fragen meistens schon, die konkrete Ebene, bevor man die ethischere Ebene mal reflektiert hat. Und deswegen muss man sich auch da einen kleinen Moment Zeit nehmen. Natürlich arbeite ich mit Umweltgruppen zusammen, aber zusammentun würde ja heißen, ich trete da ein oder so und berichte dann oder ich marschiere mit oder so. Das ist natürlich klar, das ist für einen Journalist die schlechte Wahl. Ja? Wir müssen offen bleiben, unabhängig, unparteiisch und mit einem 360-Grad-Blick, das sind meine Begriffe. Ich bin Neutralität, verwende ich überhaupt nicht, weil das gibt's nicht. Das ist ein Konstrukt, was uns da auch nicht weiterführt. Niemand ist neutral, wir sind alle von Werten, Normen, kulturell, soziodemografisch, wie auch immer, durchdrungen. So, also natürlich sollte ich mit denen arbeiten, aber ich sollte auch mit denen arbeiten, die schon lange da sind. Also mit den Landfrauen, mit der Feuerwehr, mit dem Katastrophenschutz, mit den Vereinen vor Ort, den Imkern, mit den Bäuerinnen, mit den Försterinnen, wenn es sie gibt und so weiter. Weil all die, das sind sozusagen die alten Köpfe, wenn man so will, oder also im übertragenen Sinne, die vor Ort halt schon da sind, ja, und mehr mit Landschaft arbeiten als jetzt mit Umweltschutz. Das ist ja auch ein Unterschied. Und die haben damit natürlich jetzt vielfach zu tun. Man braucht nur sich ein bisschen mit Förstern zu beschäftigen oder sich ein bisschen mit Fischerei zu beschäftigen vor Ort oder mit Gärtnern oder mit einem Bauhof oder so. Die haben alle mit Klimafolgen zu tun. Das sind alles sozusagen Landschaftsmenschen, die jetzt die Klimafolgen erleben, und es wird zunehmen. Und deswegen gibt es jetzt gar nicht so nur die speziellen Quellen, sondern das ist allseitig jetzt. Deswegen müssen wir diese Offenheit, glaube ich, auch haben und die auch damit zu betrauen. Und natürlich sind die lokalen Umweltgruppen wichtig, aber die gab es auch schon vorher.
Ja, in der Zeitschrift vom DJV, im Journalist, war vor kurzem eine kleine Umfrage zur Klimadebatte, zu den Klimadimensionen, zu den Themen aus dem Bereich Klima. Und da war eine Stimme, dass das Wissen um den Klimawandel da ist, aber oft noch nicht auf die individuelle oder auf die gesellschaftliche Entscheidungsebene durchdringt. Wie siehst du das? Machen wir Medien da noch irgendetwas falsch? Sind wir noch zu wenig, weisen wir auf dieses Thema und auf die Folgen noch zu wenig hin?
Ja, wir haben auch Studien vom Kollegen Michael Brüggemann aus Hamburg, dass, also wenn man Klima jetzt als Thema auffasst, ja, also auch die politischen Konsequenzen und so weiter, dann wird immer noch zu wenig gemacht, auch wenn es angestiegen ist im Vergleich zu, sagen wir mal, im Jahr 2000, so als Referenz, ja. Da haben wir dann schon einen Anstieg, auch ein höheres Grundniveau, aber es fluktuiert noch sehr stark, ist sehr auf die Konferenzen bezogen, also Klima wirklich als Thema, also zu Klimawissenschaft, Klimaforschung, Klimapolitik. Wo man sicherlich auch mehr sehen kann an Veränderungen, ist dann in den einzelnen klimabezogenen Themen, Energie, Agrar, Verkehr, was auch immer. Und da haben wir auch den Klimakontext und der wird aber nicht immer aufgespannt. Da habe ich zwar noch keine Studie dazu, aber ich habe das vielfach beobachtet und man kriegt es auch so mit. Es braucht auf jeden Fall, es braucht noch mehr klimabezogenen Journalismus und Klimajournalismus. Es braucht aber auch nochmal kritischeren, investigativeren. Und da geht es vor allem auch an die öffentlich-rechtlichen Sender. Also wenn man jetzt mal sieht, es sind zwar einige auf dem Weg, die jetzt sich jetzt verändern wollen, aber wenn man sieht, wie diese Trielle abgelaufen sind, wir haben da auch einen kritischen Brief verfasst vom Klimajournalismusnetzwerk Deutschland. Diese Trielle waren eine Katastrophe, was Klima und Umwelt angeht. Hat es als ein Einzelthema aufgefasst, randständig ein, zwei Fragen und die in einer sehr kruden Weise gestellt. Und ja, so, also gibt ja auch die Initiative Klima vor 8, die also fordert, Börse vor 8 abzulösen. Da habe ich auch unterschrieben, weil Börse vor 8 ist ein Relikt aus dem Neoliberalismus. Das von mit dem Format konnte, glaube ich, schon über Jahrzehnte konnten nur ganz wenige Leute was anfangen und hat einfach da nichts mehr verloren. Ja, also klar.
Ja. Kommen wir mal auf die Journalismusausbildung oder auf die Journalistenausbildung. Du bist ja da auch an der Uni aktiv. Erfahren Volontäre, erfahren Studentinnen und Studenten schon genügend zum Thema Klima oder zu diesen ganzen Klimadimensionen auch in der journalistischen Ausbildung?
Nee, erfahren sie noch deutlich zu wenig. Auch wenn sich jetzt ein bisschen was tut. Es gab schon aber auch vorher, also jetzt sagen wir mal, als Fridays for Future anfing zu demonstrieren, das war ja so die Zäsur auch für mehr Klimaaufmerksamkeit generell und seitdem tut sich auch viel mehr in der journalistischen Szene, kann man einfach so sagen. Aber es gab vorher auch schon einige Hochschulen, die was gemacht haben, also Fachhochschulen wie unsere Hochschule Darmstadt, die was zur Umwelt gemacht haben, Rhein-Sieg in Bonn oder in Ansbach, der Ressortjournalismus oder gerade auch in Nürnberg, wo die Kollegin Beatrice Sternbach arbeitet, die das als erfahrenste von den Hochschuldozentinnen jetzt schon seit langer Zeit macht. Aber das sind einzelne Hochschulen und jetzt, natürlich gibt es jetzt mehr auch in Hamburg und so, aber sagen wir mal, dass es jetzt ein grundständiger Teil ist, ein eigenes Modul, das ist schon noch selten, oder dass wir sogar Studiengänge hätten oder auch nur einen Studiengang zu Ma ein Master in meinetwegen Klima- und Umweltjournalismus, haben wir nicht. Braucht es, glaube ich, dringend, weil da auch Forschung dann mit verbunden ist, aber trotzdem, es gibt auch viele Anfragen, auch an mich und an Kolleginnen mit Abschlussarbeiten oder ob es so Studiengänge gibt. Ich habe so Anfragen einige gehabt. Also man merkt es, der Bedarf wäre auch da, wenn man es eben gut vermarktet, auch natürlich. In den USA gibt es da Modelle und woanderswo auch, aber das ist sozusagen der institutionelle Sprung, der jetzt in dieser deutschen klimajournalistischen Szene noch so ein bisschen fehlt. Auch mal einen Master zu haben. Wir haben da auch schon hier an der Hochschule in Darmstadt mal ein bisschen Ideen gehabt. Aber wir haben einen Master, der ist auch mit Nachhaltigkeit schon sehr unterwegs. Deswegen wäre es ein kleines bisschen auch eine Doppelung. Und ja, man baut auch nicht so schnell einfach einen Master auf an der Hochschule, ja, wenn man das seriös machen will. Also, aber ich denke schon, dass es irgendwann kommt. Im Ausland gibt es es schon. Aber trotzdem, also eigene Studiengänge und eigene Module auch. Also das Ganze als Grund. Kurs einzuführen in den ersten Semestern. Wir haben das jetzt gemacht, ein Bachelor Online-Journalismus. Wir haben einen Schwerpunkt Nachhaltigkeit im Journalismus. Wir machen das auch in den auch in den Grundlagenvorlesungen. Machen wir das. Nachhaltigkeit gibt es als Grundlage für alle. Aber das wäre schon halt auch, glaube ich, gut, wenn man da mehr Standards hätte in der journalistischen Ausbildung generell.
Ja, nochmal auch vielleicht auf den Aufbau von Redaktionen zurückzukommen. Du sagst ja selbst, Klima ist eigentlich kein Thema, sondern das ist eine Dimension. Was müsste sich denn in Redaktionen auch ändern vom Aufbau her? Wolfgang Blau hat das, glaube ich, auch angeregt. Der sagt, wir brauchen eigentlich so eine Art vertikalen Ansatz, der dieses Thema oder der die Klimadimension quasi in alle Ressorts bringt. Wie siehst du das? Ist das ein gangbarer Weg? Ist das eine praktikable Idee? Oder würdest du das ganz anders umsetzen?
Nö, das ist ja ziemlich genau das, was ich vorhin auch gesagt habe. Das ist eine Dimension, die in alle Ressorts gehört, in alle redaktionellen Prozesse. Natürlich in manchen Ressorts vielleicht ein bisschen mehr, jetzt in der Wissenschaft oder so. Im Sport ist es sicherlich etwas, was dort dann seltener stattfindet, aber die Aufmerksamkeit dafür, das Fachwissen, die Bereitschaft, die Quellenkunde und so, das ist einfach etwas, was wir überall jetzt, glaube ich, schon auch finden werden, so hoffe ich, oder zumindest in mehr Medien, weil es einfach jetzt viele neue Initiativen gibt. Gerade im letzten Jahr, es ist sehr viel los, gerade so ein bisschen Goldgräberstimmung in dieser Szene. Klar, das ist so die Herausforderung. Das ist so, wie wenn wir im Demokratiekontext berichten, also Wirtschaftsberichterstattung machen, Politikberichterstattung, Kommunalberichterstattung und überhaupt nicht mehr so Fragen irgendwie sozusagen ganz automatisch, in welchem Wertekontext es geschieht und was die Institutionen sind und so. Und so ist das so ein bisschen schrittweiser Weg in die Normalisierung von einer Berichterstattung, die einen natürlichen Klimakontext hat. Und das bedeutet eben dann auch, dass man, wenn man das gelernt hat und wenn diese Sichtweise da ist, dass man auch es nicht immer zwingend in die Überschrift nehmen muss, ja, weil es einfach normal ist irgendwann. Und dass man fragt, was kostet denn diese Entwicklung, dieses Produkt oder so, oder diese Politik, was kostet es die Erde? Was kostet es irgendwie so monetär und auch sich zu öffnen hingehend zu spirituellen, aber vor allen Dingen psychologischen und emotionalen Sichtweisen auf Natur. Also es geht unterm Strich, geht es schon auch Natur anders zu begreifen vor Ort, nicht nur technokratisch, monetär, sondern auch, und das machen ja viele Menschen schon in ihrer Freizeit, und das ist ja unser Publikum, nämlich mit allen Sinnen. Also wir haben ja ganz viele Aktivitäten im Wald, in der Natur, die zugenommen haben, ganz verschiedener Weise. Und das hat ganz viel auch damit zu tun, dass die Menschen, weil Natur schwindet, irgendwo dann unterschwellig auch merken, dass sie irgendwie da wieder mehr machen wollen. Und Natur ist ja ein riesen Sehnsuchtsraum, auch ein riesen Marketingraum. Und das hat ganz viel damit zu tun, dass wir uns auch so ein bisschen von so einer rein oder sagen wir mal zumindest sehr dominanten technokratischen Berichterstattung ein Stück weit nicht komplett verabschieden, die wird auch immer ihre Berechtigung haben, aber dass wir dann komplementär dazu setzen, was ein Stück weit mehr eine ganzheitliche Betrachtung von Natur ist und jetzt nicht sofort, wenn zum Beispiel irgendwo indigenes Wissen zum Vorschein kommt, das ist jetzt gerade in Wissenschaften auch rund um die Klimakonferenz sehr viel da gewesen. Oder traditionelles ökologisches Wissen, also auch im größeren Kontext, und man dann sofort von Esoterik redet oder so. Also sobald es irgendwie sinnlich wird oder vielleicht auch nur psychologisch oder wenn auch schon gar spirituell oder so, dann ist da auch, ja, gerade bei älteren Journalisten, Journalistinnen ist da eine große Skepsis da. Und das können wir uns aber, um die Natur, glaube ich, so zu verstehen, wie sie ist und wie sie sich verändert, können wir uns dieses Abschneiden dieser Narrative nicht mehr leisten.
Ja, also mehr Nature Writing, würdest du sagen?
Ja, klar. Also in der journalistischen Weise, also da geht es dann um andere Erzählformen, um eine Bereitschaft natürlich von der Leitungsebene sowas zu machen. Aber das kann man auch gut multimedial machen, da kann man Podcasts machen, man kann das auch mit vielen Bildern verknüpfen. Die Erzählweisen liegen auf dem Tisch, die gibt es für andere Anwendungen schon und man muss halt nur diese Haltung, auch dieses Journalisten dürfen keine Literatur machen. Was ein Unsinn, ja. Also Journalisten kamen aus Literatur und umgedreht. Natürlich gibt es auch Gründe, warum man irgendwann auch dann Grenzen im Detail findet. Fiktionale Beschreibungen haben nicht überall ihren Platz im Journalismus, muss man vorsichtig auch sein. Aber generell dieses Diktum, wir dürfen nicht irgendwie kreativ sein und Ich-Form oder auch mal nicht fiktional, das finde ich auch ziemlich altbacken, weil in so einer Phase, wo wir gerade sind, auch mit der Pandemie, wir sind wirklich an einer historischen Weichenstellung und kleiner geht's nicht, wir kommen in ein neues Erdzeitalter. Jetzt in den Jahren, wir erleben das, also es ist schon echt absolut notwendig, sich mal richtig hinzusetzen und neu zu denken, ja.
Thorsten, es ist eigentlich eine schöne Frage, vielleicht auch zum Schluss. Also, wer sind für dich denn im Nature Writing Namen oder Schriftsteller, Schriftstellerinnen, wo du sagst, das würde ich für den Einstieg empfehlen, sich deren Bücher mal vorzunehmen? Weil ich glaube, Nature Writing ist ja etwas, wovon viele schon mal gehört haben, aber was sie noch nicht so richtig greifen können. Und meistens funktioniert es ja, indem man es selbst mal liest. Was würdest du an Literatur dazu empfehlen? Wer sind die guten Nature-Writer oder Writerinnen?
Also erstmal muss man sagen, es ist ein sehr, sehr weites Feld, was auch noch ein bisschen unsortiert ist. Der Begriff ist ja auch aus dem englischsprachigen Raum zu uns gekommen. Wir haben den übernommen, weil wir keinen eigenen haben. Deswegen gibt's also die Preise für Nature Writing gehen ja auch an die Lyrik und es geht ja von fiktiven Romanen bis zu Gedichten. Aber dann gibt es eben auch das, was man vielleicht, was in Richtung Sachbuch geht, aber das ist es halt nicht, sondern eher auch Reportagebücher mit viel, viel Recherche, und da ist ganz klar Robert McFarlane zu nennen. Robert McFarlane als einer der bekannten Schriftsteller in dem Bereich, aber oder auch Roger Deakin mit seinem Meilenstein zu Flüssen in England, war auch für mich ein bisschen Vorbild für meine Wasserpfade. Aber es gibt auch tolle journalistische Autoren, Autorinnen, die da jetzt reingehen. Zuvor das Johanna Romberg zum Beispiel, die lange bei Geo war, auch viele Preise gewonnen hat, eine ganz tolle Umweltjournalistin, die jetzt auch bei Riff Reporter weiterhin aktiv ist, und die schreibt aber jetzt Bücher in dem Stil und ist einfach eine, die ich da auf jeden Fall nennen würde, die das stilistisch einfach meisterhaft beherrscht. Und ja, da gibt es noch viele andere Namen, die man jetzt nennen könnte. Helen Mord im Englischen ist auch eine Lyrikerin, mit der ich schon zusammengearbeitet habe, die auch toll schreibt, also wenn man in den Bereich geht. Aber für einen Einstieg jetzt im deutschsprachigen Kontext ist Michaela Fieser ist eine Kollegin, die macht Radio-Feature, die schreibt Bücher, ist also auch Journalistin, aber auch Autorin vor allen Dingen. Also Michaela Fieser würde ich nennen, Johanna Romberg würde ich nennen, Andreas Weber natürlich auch im deutschsprachigen Kontext, Naturphilosoph, mit dem ich auch immer wieder zusammenarbeite. Aber grundlegend so zum Einstieg wäre für mich der erste Name Robert McFarlane.
Thorsten, vielen Dank. Das war also ein sehr, sehr interessantes Gespräch, ja, wo wir den Bogen auch noch gefunden haben zum Nature Writing. Das war so mein Wunsch auch, dass wir darüber am Ende nochmal sprechen. Ja, erstmal ganz herzlichen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Viel Erfolg. Mhm. Das Wasserpfade-Buch ist ja jetzt genau ungefähr so ein Jahr auf dem Markt, oder?
Mhm. Ja, seit Februar, also noch nicht ganz.
Ja. Ja. Gibt es schon eine Nachfolge oder eine Nachfolgeidee?
Ja, bin schon dran.
Bist schon dran, okay.
Ja. Da geht es so ein bisschen um die Frage, also es hat auch mit der Pandemie zu tun, ein bisschen, wie viel Natur verträgt der Alltag? Also es geht auch um so ein bisschen andere Lebensstile, aber auch schon viel mit der Frage auch danach, was Natur so für uns ist, wie wir sie im Alltag begreifen, also natürlich auch im Kontext von Klimafolgen, von Artensterben und auch so, was Wildnis für uns bedeutet, weil Wildnis wird ja auch sehr gehypt, auch im Tourismus oder auch in der Textilbranche, überall. Und mir geht es auch so ein bisschen um diese Begriffe Wildnis, Natur. Was heißt es denn? Auch durchaus so ein bisschen auf einer philosophischen Ebene. Also da sind auch so ein paar Bezüge zur Philosophie drin, zu Schriftstellern, Autorinnen. Und aber das Ganze ist eben in einer ähnlichen Weise dann aufgebaut, nämlich als Tagebuch und ausgehend von der Natur vor der Haustür und dann aber auch mit einer Reise sozusagen nach Norden, weil das meine Sehnsuchtsregion ist, und auch mit den Samen, also den Indigenen in Europa auch zu tun ein bisschen, und mit altem Umweltwissen, so, das sind so die Stichworte.
Ja, Thorsten, vielen, vielen Dank. Alle Lesetipps, alle Quellenhinweise von Thorsten Schäfer gibt es natürlich in den Shownotes hier zum Podcast. Ja, danke auch an dich, an euch fürs Zuhören. Wenn ihr das Gespräch interessant fandet, dann teilt es gerne. Ich würde mich sehr darüber freuen. Und wenn ihr Fragen habt oder eigene Erfahrungen auch zur Berichterstattung über Klima, über damit verbundene Fragen, dann twittert mir unter haiku_le oder ihr findet natürlich einen Auszug aus diesem Gespräch auch nochmal auf medienpraxis.blog, und dort ist natürlich auch eine Kommentarfunktion, unter der ihr Fragen nochmal an mich schicken könnt. Ja, danke für alles, und wer diese Episode noch im alten Jahr hört, dem wünsche ich natürlich alles Gute für 2022. Wir hören uns. Bleibt gesund und bis bald. Tschüss.